Hallo da draußen vor dem Bildschirm.
Glück auf.
Heute wird's mysteriös, aber ihr kennt das Spiel, die Details, die dreckigen gibt's nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Hi Daniel.
Hallo Falk.
So, haben wir es wieder geschafft.
Zwei Wochen
sind ins Land gegangen. Ich habe diesmal, das ist ja ganz cool. Ich bin hier der strahlende Helle, die helle Seite mit einer weißen Cappy mit schwarzer Schrift. Und du auf deiner Seite bist das genaue Gegenteil. Du hast ein schwarzes Shirt, eine schwarze Cappy. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Es ist alles.
Nein. Das ist Engelchen und Teufelchen, ne?
Ja.
Ich wollte dich vorhin schon fragen, du hast, die Cappy ist neu, ne?
Die Cappy ist neu, ja. Ich hatte ja meine Earth Defense Squad Cappy sonst immer auf. Und nach irgendwie gefühlten 15 plus Jahren fällt die langsam auseinander. Und ich habe die ja damals von einer wirklichen Produktionsstätte machen lassen. Ich glaube so 30 Stück damals. Und fleißig verteilt. Und jetzt habe ich keine mehr, beziehungsweise eine habe ich noch, die ist nigelnagelneu und die ist hinter Glas. Sprich, ich brauchte jetzt neue und habe, da kann ich gleich schamlos Werbung machen, wie du ja auch einen Spreadshirt-Shop für Merchandise eröffnet. Und da kriegt man unter anderem jetzt diese schicken Cappies, unter anderem Laufshirts von meinem neuen Laufhobby. Und noch so ein paar Gimmicks, was man halt so heute braucht,
als Beispiel machen. Geht mal vorbei und shoppt fleißig.
Genau, shoppt fleißig bei uns. Ja. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, als wir gesagt haben, es ist mysteriös. Das heißt, ein Housekeeping habe ich noch zu machen. Und zwar geht heute ein Shoutout raus an die Freunde und Diskutierenden im Sci-Fi, Fantasy und Abenteuer Forum, die Medien-Community, die haben nämlich jetzt seit kurzem die RSS-Feed unseres Podcasts eingebunden und haben sogar uns angefragt und diskutieren da jetzt fleißig in dem Forum über unsere Podcast-Folgen. Finde ich schön. Grüße.
Ja. Grüße gehen. Ich habe auch schon reingeguckt und ich finde es schön, dass sie die auch kommentieren. Also das haben die wirklich gehört. Ne? Fand ich gut. Hat uns gefreut. Und uns hat angeschrieben, der liebe Sebastian, ich weiß leider nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber Sebastian, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und ich bin dir auch noch eine Antwort schuldig. Ich habe gesehen, du hast uns noch eine Mail geschickt, aber die beantworte ich auf jeden Fall. Ich hatte gerade nur so ein bisschen Theater auf der Arbeit. Ja.
Genau.
Okay, und dann würde ich mal sagen,
legen wir los.
Sag doch einfach mal, worüber quatschen wir heute?
Es hatten ja schon eingangs gesagt, es wird mysteriös. Wir wollten nämlich mal sprechen über Spannung im Hörspiel, wie man das Ganze aufbauen kann. Und fallen vielleicht noch ein paar schöne Beispiele dafür ein, aber mal so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Was sind denn so Mittelchen, die wir verwenden? Da gibt es natürlich zum einen die Story und alles, was eben im Text stattfindet. Es gibt aber natürlich viele andere Sachen, die man noch nutzt. Im Film ist es der Nebel. Ähnliches gibt es auch im Hörspiel. Allerdings muss es natürlich klingen. Und darüber wollten wir uns heute mal ein bisschen austauschen.
Ich habe mir dazu auch schon so ein paar Gedanken gemacht und für meinen Teil hätte ich das Ganze so ganz grob in drei große Bereiche eingeteilt, über die man mal so auch genauso grob sprechen kann. Und zwar ist das einmal die Story an sich, die Geräusche und die Musik. Das sind für mich die drei Sachen, ich sag mal, die maßgeblich daran beteiligt sind, wie man die Spannung oder Atmosphäre aufbaut und in welche Richtung das geht. Ist das eher so eine Actionsequenz oder ist das was Gruseliges? Und da hätte ich gesagt, da könnten wir uns ja mal so ein bisschen dran entlang hangeln, was uns so dazu einfällt.
Finde ich gut. Dann fangen wir doch mal bei der Story an, dem offensichtlichsten. Da gibt es ja unterschiedliche Mechanismen, die man verwenden kann. Es gibt die berühmten Mystery Boxes, die ja in eben beim Mystery Schreiben sehr beliebt sind. Gerade bei diesen Open-End-Serien fängt man dann an, Mysterien einzubauen, wo man dann natürlich bestimmte Informationen dem Hörer, Leser vorenthält, um eben dadurch Spannung zu erzeugen, weiß aber teilweise noch gar nicht, wie und worauf das hinausläuft. Manchmal wissen sie es, aber ich würde mal behaupten, in vielen Fällen wissen sie es auch nicht. Und gerade bei langlaufenden Serien ist das ein gerne verwendetes Stilmittel, das eben dazu benutzt wird, um eben Spannung zu erzeugen, wenn so quasi Fragen aufgeworfen werden, die nicht direkt beantwortet werden und die so ein bisschen, ja, wie könnte man sagen, so ein bisschen angeteased werden, aber halt nur angeteased. Und eben die Auflösung, die kommt dann irgendwie 200 Folgen später.
Ja, da fällt mir jetzt mal direkt als Beispiel nicht zwar kein Hörspiel ein, aber eine sehr bekannte TV-Serie, die ich als Jugendlicher, sage ich mal, auf jeden Fall extrem gesuchtet habe, und zwar Akte X.
Ja.
Also wenn, da hätte ich gesagt, da haben sie es auf jeden Fall schon fast auf die Spitze getrieben, dass in jeder Folge irgendwie ein neues Geheimnis aufgemacht wurde und irgendwie nur ein Teil erklärt wurde. Aber der Teil, der erklärt wurde, bestand wiederum aus neuen Geheimnissen und das war schon wirklich hardcore. Aber die haben dabei ein Prinzip benutzt, was ich eigentlich ganz gut fand und das kann man natürlich auch auf die Hörspiele ummünzen und zwar auf die Auslassung.
Ja.
Die Auslassung ist im Prinzip nichts anderes, als dass man bestimmte Informationen einfach weglässt, ohne dass die Story dann aber holprig wird, sondern die Hörer, die werden dazu angeregt, einfach ihre Vorstellungskraft zu benutzen und sich dann erstmal selber zusammenzureimen, was könnte das denn sein? Also man wird eigentlich im Prinzip angeregt, darüber nachzudenken, ohne dass es wirklich ausgesprochen wird. Und dann natürlich irgendwann kommt natürlich dann die Erlösung in Form von der Auflösung. Also das ist zum Beispiel auch ein interessantes Prinzip, womit man gerade längere Serien einfach aufbauen kann, indem man viele Informationen vorenthält, die geschickt in die Story einbaut und dann irgendwann kommt dann die Lösung.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen, grenzt ja so ein bisschen an das Mystery Box Thema an. Dazu gibt es übrigens einen sehr spannenden TED-Talk von einem gewissen J.J. Abrams, einem Filmemacher, der ist aber auch durch Serien bekannt geworden, unter anderem der Serie Lost. Die Serie lebte ja davon, nur von einem Mysterium ins nächste zu stolpern. Im Hörspiel gibt es da natürlich auch viele Kandidaten. Gabriel Burns ist so ein sehr prominenter Kandidat, ja, wo eben sehr viel an Fragen aufgeworfen werden, sehr viel Informationen, so ein bisschen, sagen wir es so, beiseite geschafft werden, die dann so sukzessive über die Serie dann ausgebreitet werden.
Bei Gabriel Burns ist ja auch, bestimmte Sachen werden ausgelassen, die Informationen erhältst du nicht, aber genau wie Akte X, sag ich mal, letztendlich dran gescheitert ist, also ich habe alle Staffeln bis auf die allerletzte, habe ich noch nicht gesehen, hatten die das Problem, dass es irgendwann einfach zu viel wurde. Ja. Und man hat immer das Gefühl, diese Story, die ist nicht mehr schlüssig oder sie ist nicht mehr logisch, sondern es waren so viele Lücken, die sich aufgetan haben und wo man dann einfach Fragen hatte. Und das Gleiche war bei Lost eben auch. Es waren zu viele Ungereimtheiten, es war unlogisch, man hat einfach den Faden verloren und dann hat man auch das Interesse verloren. Deswegen ist es bei der Dramaturgie, glaube ich, sehr wichtig, dass man in der Story, also innerhalb der Story, immer eine Logik folgt, dass es auch für die Hörerschaft, dass es logisch ist, dass es nachvollziehbar ist, sonst verliert man die einfach und die haben dann einfach keinen Bock mehr darauf.
Das stimmt. Also man sollte da sehr, sehr genau aufpassen, auch wie man es auflöst, um eben in einer gewissen, es ist ja so generell beim Geschichtenerzählen, kommt es ja darauf an, du legst ja ein gewisses Regelset vor, wie deine Geschichte oder dein Universum funktioniert und du musst in diesem Regelset bleiben, weil wenn du dieses Regelset anfängst zu verletzen, dann kann das zwar mal ein ganz interessanter Effekt werden, es geht aber gerne nach hinten los, weil, wie schon gesagt, die Glaubwürdigkeit dann unterleidet. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt.
Ja, und man hat natürlich in der Dramaturgie so eine gewisse Erwartungshaltung, womit man spielen kann. Also man erwartet ein spezielles Verhalten oder man erwartet ein spezielles Geräusch oder Atmosphäre und dann spielt man so ein bisschen damit und bringt was völlig anderes oder womit man eben nicht gerechnet hat. Also das ist irgendwie auch ein Mittel, also statt der Auslassung kann man, also es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, Spannung dramaturgisch aufzubauen. Wir reden ja einfach mal hier so aus dem Nähkästchen, sag ich mal, ne?
Ja.
Also das meine ich damit, also die Erwartungshaltung manchmal einfach zu durchbrechen, einfach damit man auch so einen Turning Point hat, ne, worauf Leute einfach reagieren. Da hätte ich mal wieder einer unserer Lieblingsbeispiele auch den Herrn Döring rangezogen, der eben genau damit eben spielt, der dann auch diese ganzen extremen Schockeffekte reingebracht hat, was jetzt nicht zwingend Spannung erzeugt, sondern einfach so ein, ja, ist ja nur ein Schockmoment, der dich wieder auf jeden Fall in das Hörspiel reinziehen soll und der dich auf jeden Fall wieder zurückholt. Das sind eben auch Sachen, mit der man auch auf jeden Fall sehr gut Spannung erzeugen kann. Das funktioniert bei Serien, aber auch natürlich bei Einzelhörspielen.
Ja, dann fällt mir ein, auch ein Stilmittel, das sehr gerne in vielen Hörspielen verwendet werden, auch gerne in Horrorhörspielen, ist ein Erzähler. Der Erzähler, der erstmal einen atmosphärischen Text quasi oder mit einem atmosphärischen Text in die Handlung einleitet. Ich glaube, Gabriel Burns hat das zum Extremst getrieben, weil die ja immer erstmal so diese Musik, diese ruhige, dann erzählt der Erzähler dann erstmal etwas, das hat auch vielleicht noch nicht ganz direkt mit der Handlung zu tun, sondern teilweise so ein bisschen Atmosphäre schaffen. Und dann springt er am Ende, leitet er dann auf den Handlungsort zurück. Ich erinnere mich, die guten alten Tonstudio Braun, John Sinclairs, hatten auch immer sehr viel Erzählerpart. Die hatten ja eine Erzählerin. Das ist ja auch immer ganz interessant gewesen. Aber auch da wird, finde ich, immer sehr, sehr viel Stimmung erzeugt, dadurch, dass eben das Setting noch ein bisschen illustriert wird und mit stimmungsvollen und entsprechend sprechenden Verben verbunden ist.
Genau, bei Gabriel Burns hat ja der Jürgen Kluckert ja immer sehr, sehr langsam gesprochen. Er hat sehr tief gesprochen.
Angst.
Und er hat eigentlich so durchgängig immer eine düstere Atmosphäre geschaffen. Man war immer achtsam.
Ja,
Man war immer so, ja, gleich kommt irgendwie was, weil der hat ja auch nie fröhlich gesprochen.
Er hat nie immer sehr neutral auch, ja. Also auch die dramatischen Sachen hat er immer von der Stimme her, und das ist ein sehr, sehr schönes Stilmittel, ist immer der über allem schwebende Erzähler, der dann ja auch nicht von der Handlung irgendwie beeinträchtigt ist, sondern der immer sein sehr teilweise so ein bisschen pathos-schweren Erzählerpart oder in seinem Erzählerpart bleibt, genau.
Das ist bei anderen Serien ja wieder anders. Ne? Da passt der Erzähler ja immer so der Dramaturgie halt an. Mhm. Also ich sag, der Erzähler passt seine Stimme daran an, das Erzähltempo, bei Action-Szenen wird es schneller, es wird auch mal lauter, es wird energischer und bei Gabriel Burns war das eben nicht, also zumindest nicht so extrem. Es gab zwar auch mal Momente, wo es so ein bisschen das Tempo erhöht wurde, aber es war sehr, sehr, sehr sachte, sag ich mal, sehr vorsichtig. Und er hat aber diese Grundstimmung immer erhalten. Ne? Ja. Man ist ja nicht aus dem Hörspiel rausgegangen und war danach total fröhlich, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Es sollte ja eher ein bisschen so verstören, das Ganze. Es sollte unangenehm sein und das hat er ja auch wiederum, beziehungsweise der Volker Sassenberg ja auch mit Musik geschaffen. Mhm. Ne? Ich hab mir mal erlaubt, eine kleine Überleitung zu schaffen, von geschickt wie ich bin, von Story zu Musik, weil mir das jetzt gerade spontan eingefallen ist.
Sehr schön, sehr schön.
Und naja, also das ist ja auch dann die nächste Unterstützung, die man bei einer Dramaturgie braucht, einfach die Musik.
Und was mit der Musik mit einhergeht, ist teilweise ja auch gerade beim Thema Spannung eher ein bisschen entschleunigen an vielen Stellen. Man lässt der Musik auch ein bisschen Raum, dass sie also auch etwas von dem Raum einnehmen kann, um eben sehr dicht Atmosphäre zu schaffen. Das ist auch, es gibt ja die Serien, wo dann wirklich nur ein ganz kurzes 10 Sekunden Musikstück ist, so ein bisschen jingleartig wie beim Radio. Aber das findet man ja eher bei sowas dann nicht, sondern es ist dann mehr so die auch teilweise für sich alleine gut stehende Musik, die dann auch gerne erstmal Atmosphäre schafft, bevor es dann losgeht. Und das ist ja gerade bei Gabriel Byrne, aber auch bei anderen Serien immer ein sehr, sehr schöner Indikator, dass dann erstmal dadurch ein gewisses Setting, so ein gewisses Gefühl aufgebaut wird beim Hörer, dem die Musik, dann kommt der sehr pathostragende Erzähler und dann weiß man, ah, okay, ich bin hier und da.
Ja, es ist ja auch so, also so habe ich das für mich mal so aufgesplittet, wie so eine Musik eine Atmosphäre schafft. Ja. Und ich habe mir da gedacht, das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, es muss nicht ein sehr komplexes Musikstück sein, damit du Atmosphäre erschaffst, sondern eigentlich ist es im Gegenteil, es ist was sehr Reduziertes, was sehr
Minimalistisches.
Genau, minimalistisch Einfaches. Und es kommt ganz besonders, also es kommt auf viele Faktoren an, aber eine davon ist zum Beispiel, wenn man so tiefere Töne nimmt, dann wird automatisch, hat man so eine bisschen sowas Bedrohliches, ne, sowas, wo man sagt, ja, ich fühle, das ist unangenehm.
Mit Bass.
Und genau, und dann gibt es die, also die Klangfarbe, ne, was ist es? Dann gibt es ja auch diese schrillen Töne, die auch sehr oft so im Horror vorkommen, dass man dich aus so einem Mood so rausreißt, ne, wo man sagt, jetzt gerade war es noch gerade so unangenehm und jetzt plötzlich kommt so ein Schockeffekt, so ein schriller Ton. Oder natürlich auch das Tempo an sich, also wird es eher, ist das was Schnelles, dann geht das eher so in Richtung Spannung und Action. Ist das was Langsames? Ist das eher so was Bedrohliches, was Unbekanntes, wo man nicht genau weiß, ja, was kommt jetzt da auf mich zu, oder so diese Ungewissheit. Und man kann mit dieser Musik eben die Hörerschaft schon sehr gut anleiten, wo das Ganze hingeht.
Ja. Auf jeden Fall. Dann natürlich auch ein bisschen weiter gedacht noch in der Art der Instrumentalisierung. Du kannst einen Synthesizer nehmen, der so ein bisschen auch teilweise ein bisschen Disharmonien reinbringen kann, was eben so dieses Unbehagen, das man im Magen hat, noch ein bisschen verstärken kann. Bestimmte Instrumente sind natürlich auch besonders empfänglicher oder wenn du ein Orchester hast, das sorgt dann eher so für ein bisschen filmischen Anklang oder auch teilweise ein Instrument wie eine Orgel könnte man einsetzen, um eben eine bestimmte Klischee von Graf Dracula zum Beispiel so diese transsilvanische Stimmung einzufangen.
Genau, die haben nicht alle da so ein altes Klavier oder so eine alte Orgel, ne? Und das ist da so typisch. Ne?
Genau.
Ist auch gar nicht klischeehaft.
Oder auch den Synthesizer kann man dann so ein bisschen detunen und dann klingt das und der Ton so ein ganz kleines bisschen off und das überträgt sich ja so ein bisschen auch auf die Stimmung, dass du weißt, okay, irgendwas stimmt hier nicht,
Machst du für deine Hörspiele auch die Musik selber?
Ich bemühe mich immer pro Hörspiel eine Szene selber eben mit eben Musik beziehungsweise Atmosphären zu versorgen. Das ist so mein Spleen. Den Rest mache ich da meistens aus der Konserve oder eben von einem befreundeten Musiker. Aber eins versuche ich immer irgendwie reinzumogeln.
Okay. Und wenn du jetzt so Spannung erzeugen würdest, wenn du jetzt gerade sagst, so Synthesizer, was würde dir so spontan einfallen? Was für eine Art Instrument oder Sound, was würdest du da bevorzugen?
Ja, wie gesagt, das ist Synthesizer sind natürlich sehr schön dafür geeignet. Und ich habe das, glaube ich, hier mal mit einem, ich habe den hier jetzt leider gerade nicht angeschlossen in dem Setup. Instrumente, die eben so ein bisschen auch tief so gewisse Dissonanz, Disharmonie, Bässe mitbringen, die sind natürlich schön, um so ein bisschen so eine eerie Atmosphäre zu machen. Da kann man dann immer so ein bisschen Sachen reinstreuen, die eben eher so lauter, schriller sind. Ganz toll hat das, finde ich, Jerry Goldsmith gemacht bei dem Soundtrack zum ersten Alien-Film. Der war ja auch schon relativ experimentell damals unterwegs, hat auch für Planet der Affen und so weiter noch, glaube ich, noch experimentellere Musik gemacht. Aber wo es eben darum ging, so eine, wie du schon sagtest, eine sehr einfache Melodie reicht ja schon aus, um einfach nur so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Und ich versuche das halt so ein bisschen in eine Art Klangteppich zu verwandeln, dass ich eben versuche, so ein bisschen das anzupassen an das, was eben dramaturgisch passiert. Aber ja, genau.
Also ich versuche ja für meine zweite Staffel Zombie-Serie auch die Musik wieder selber zu machen.
Ja.
Und dazu habe ich mir auch so einige Sachen angehört, wo ich sagte, ja, das kopiere ich so ein bisschen, beziehungsweise ich lasse mich da so inspirieren. Und ich hatte mir damals auch schon den Sampler geholt, beziehungsweise, nee, ist nicht wirklich, nee, ist gar kein Sampler. Der heißt Thrill, heißt das Ding. Und der ist genau dafür gemacht, damit man so eine düstere Atmosphäre, Horrorgeschichten und so weiter untermalen kann. Das sind im Prinzip eigentlich so verschiedene Sounds, die man miteinander kombinieren kann und natürlich dann auf Synthesizer-mäßig so verfremden kann. Und da kannst du einfach so auch so verschiedene Vibes einfach mit kreieren, ne? Also du kannst mehr, wenn es schrill wird, schrill ist für mich immer so, das geht so ein bisschen so in dieses Horrorhafte, ne? Düster ist für mich immer so ein gewisser so ein Grusel. Und dann gibt es auch so, ja, so staccato-mäßig so abgehackte Töne, ne? Die dann eher so ein, ja, so Action oder sowas irgendwie darstellen, was ja auch Spannung ist. Und da möchte ich auch mal so ein bisschen wieder mit rumspielen. Ich habe den Soundtrack allerdings, den stelle ich nach hinten, weil ich will erst die Geschichten fertig haben und mir dann den Soundtrack machen, damit ich manchmal vielleicht auch den Soundtrack auf eine bestimmte Szene basteln kann. Das habe ich mir diesmal so vorgenommen. Mal schauen, wie ich das so hinkriege. Deswegen ist Musik für mich in Hörspielen auch immer ultra wichtig. Gerade wenn es so ich selber mag ja sehr das Horrorgenre und auch das so Grusel und so weiter, achte ich immer auf die Musik, wie das Ganze, ja, wie die Musik einfach die Szene unterstützt, die Atmosphäre unterstützt, das ganze Geschehen. Deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Und
Absolut.
ja, und man kann es natürlich auch verkacken, muss man ja auch sagen,
Muss
ne?
man auch sagen, ja. Man kann eine gut gesetzte Atmosphäre im Gegensatz zu einer schlecht gesetzten reißt an oder ein schlecht gesetzter reißt dann natürlich komplett raus und macht dann im Zweifel, dass etwas unfreiwillig komisch wirkt, was eigentlich ein totaler Albtraum sein sollte.
Das ist auch so, da sprichst du echt einen Punkt an, wenn etwas so ungewollt komisch wirkt, gerade in diesem Horrorbereich, ist das, glaube ich, was man absolut vermeiden sollte, weil das wirklich ist der absolute Killer. Wenn du da so eine Mega-Geschichte hast und dann irgendwas so ungewollt komisch ist, du nimmst das ganze Hörspiel plötzlich nicht mehr ernst und du springst ja ab. Weil wenn du ein Hörspiel machst, du möchtest ja, dass die Leute da dranbleiben, es zu Ende hören und gegebenenfalls es so abfeiern, dass sie sich auf das nächste freuen. Und wenn du dann irgendwie das einfach nicht hinkriegst, tja.
Dann ist es
Genau.
echt eine Challenge.
Ist schon schwierig, ja. Und es ist ja auch wichtig, was fällt dir denn zu dem Thema, also Melodie in Hörspielen ein, beziehungsweise in der Musik? Weil auch ein Thema ist ja, wie viel Melodie brauchst du, um Spannung zu erzeugen? Brauchst du eher viel Melodie, also was besonders Komplexes oder eher was Einfaches? Weil damit kann man ja auch bestimmte Gefühle, Emotionen erzeugen.
Also Melodie haben wir eigentlich ja auch schon gesagt. Viel ist gar nicht nötig. Ich meine, das Thema von Psycho, nee, ist das von, nee, Unfug. Ich bring das gerade durcheinander. Die Twilight Zone, dieses da 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 da. Das ist ja schon alles und dazu kommt im Hintergrund noch so ein bisschen Streicher und sorgt eben schon dafür, dass du weißt, okay, irgendwie mysteriös setzt das dann schon mal die klassische Stimmung. Nee, aber ich glaube auch beim einen oder anderen Hitchcock-Film meine ich auch eher sehr einfache, sehr prägnante Melodien im Ohr zu haben. Ich glaube auch Psycho war ein relativ einfaches Ding. Oder der Weiße Hai, es ist auch, das ist dieses da, 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 da. Es ist auch im Prinzip nur eine Melodie, die so ein bisschen hin und her, auch gar nicht große Ausschläge macht, sondern die so ein bisschen eher rhythmisch beschreibt, was da gerade passiert, nämlich dass da irgendwo etwas Unheimliches im Wasser ist. Und das hört man, finde ich, toll in der Musik. Und das ist halt die Stärke, wenn man dann selber Musik machen kann. Wie gesagt, ich bin ja selber so eher der ambitionierte Laie, der versucht eben, sich da immer so ein bisschen in der Produktion selber zu betätigen. Und wenn man dann sieht, welche Gedanken sich da Komponisten mitmachen, das ist sehr, sehr spannend, was da alles in die Musik vielleicht einfließt. Oder schönes Beispiel aus Deutschland, der Klaus Doldinger mit seinem Thema zu Das Boot, wo du auch in der Melodie die Maschinen des U-Boots, in dem du da unterwegs bist, hörst und solche Sachen. Da kannst du halt toll mitspielen und kannst das so quasi zu einem weiteren Stück deiner Handlung dadurch machen.
Definitiv. Ist auch ein gutes Stück Musik.
Ein wirklich gutes. Gut.
Ein richtig gutes, ja. Was mir nach wie vor gefällt, ist der Soundtrack von Ghostbox, weil der sehr
Ja.
vielseitig ist. Auch wenn er, ich sag mal, er ist digital, ne? Er besteht teilweise nur so aus Fragmenten, mal abgesehen von dem Pop-Sound. Ich habe es vergessen, wie er heißt, womit sie quasi da die ganzen Leute nachher einfangen.
Irgendwas mit Leid
Ist er
war es, aber ich weiß es streng genommen leider auch.
Ja, ist ja egal. Die Fans werden es ja alle wissen, was ich meine. Aber da ist
No
es
hate,
eben auch
please.
so, ja, dass eben auch die Musikstücke gar nicht so aus ihren komplexen Teilen und Parts bestehen, sondern
Ja.
es sind teilweise so sogar Soundcollagen, Geräusche, die einfach sehr gut zusammengemischt sind und dann an der richtigen Stelle auch entsprechend ihre Wirkung haben. Also
Ja.
das hat mir wirklich gut gefallen. Ich achte gerade bei Hörspielen achte ich auch besonders auf die Musik, weil bei manchen ist es so, wird es ein bisschen vernachlässigt oder eben zu einfach gedacht, wo ich sagte, schade, man hätte da einfach ein bisschen mehr rausholen können.
Absolut. Absolut.
Jetzt habe
Ja.
ich keine schlaue Lu Überleitung für Geräusche.
Wieso? Die Überleitung hast du dadurch, dass halt der Übergang von Musik zur Atmosphäre natürlich einer ist. Und wenn man von Atmos spricht, dann ist man dann auch schon näher an Foleys und Geräuschen, die da ja auch in Atmos mit reinspielen. Atmos sind ja meistens eher so eine Mischung aus einfachen Klängen und Klangteppichen mit eben entsprechenden zusätzlichen Geräuschen, die dann irgendwie die Straße und so weiter darstellen. Vielleicht ist das eine Überleitung.
Wir nehmen das mal so hin. Wir haben das einfach schlau übergeleitet. Fertig.
Denkt euch hier, an dieser Stelle kommt eine schlaue, clevere Überleitung und diese beiden Leute wissen genau, wovon sie sprechen. Danke.
Genau,
Danke
genau.
für Ihre
Das wissen wir
Aufmerksamkeit.
nämlich. Das wissen wir nämlich immer. Immer wissen wir das. Ja. Wie sieht es denn aus mit Geräuschen? Also ich stelle mal so eine wilde These in den Raum und sage, dass Musik und Geräusche mindestens gleichberechtigt sind.
Ja, würde ich auch sagen, wobei ich eben auch schon Szenen hatte, wo ich dann mehr oder weniger nur meinen Musikteppich und meinen Atmo-Teppich hatte und dann eher die Geräusche etwas runtergefahren habe, weil ich eben den Fokus darauf halten wollte. Ansonsten gebe ich dir aber recht, eigentlich muss das stimmig zusammenspielen, weil zu laute oder unpassende Geräusche, sie sollten natürlich nicht komplett im Hintergrund verschwinden. Auf der anderen Seite, und wir hatten das ja beim letzten Mal, als wir über Sounddesign gesprochen haben, auch, es ist teilweise Panne, wie laut an manchen Stellen einige Schritte sind. Schritte sind, wenn ihr selber mal in der Gegend rumlauft, die hört ihr gar nicht so laut und präsent, wie sie manchmal in einigen Hörspielen oder Produktionen zu hören sind. Weil die einfach nur damit verdeutlichen wollen, die sind in Bewegung und bewegen sich gerade von A nach B.
Ja, das stimmt. Also gerade auch so Klamottengeräusche, ne, die sind ja
Ja.
eigentlich, hört man die fast gar nicht,
Die.
aber man muss ja was hörbar machen. Ne? Man muss ja was hörbar machen und stimmt, es ist mir aber auch schon öfter passiert, dass ich später dann nach der Veröffentlichung das nochmal so gehört hatte und dann festgestellt habe, ja, man hätte an der Stelle das ein bisschen reduzieren können, einfach das ein bisschen leiser machen können, ein bisschen dezenter. Die Leute schnallen das ja trotzdem. Und man muss gar nicht immer alles so laut und leise machen, also so laut machen. Das ist gar nicht notwendig. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt beim Sounddesign für Motorum Keybus, dass ich im Prinzip eher leiser werde als zu laut.
Ja.
Ich habe auch immer im Hintergrund läuft immer so ein Tool mit, das heißt Julin. Und damit, da werden im Prinzip die Lufs sozusagen gemessen, was also der Maximalpegel ist, wenn die halt sprechen. Und dadurch errechnet sich so ein Durchschnittspegel, in dem man ungefähr sein möchte. Und der ist immer so eher so bei minus 18 und minus 15 dB ungefähr. Ne? Und da merkt man auch schon, gerade bei Stimmen und so weiter, ist man da schon viel zu laut. Ja. Und wenn du viel zu laut bist mit den Stimmen, dann musst du mit den Geräuschen eben umso lauter werden, was ja auch wiederum so eine Kulisse kaputt machen kann. Also die Dynamik ist schon wichtig bei Hörspielen. Da könnte man auch im Prinzip mal eine eigene Sendung drüber machen, wie wichtig das ist und vor allem wie schwer.
Wie richtig schwer. Ich meine, ist auch eine Diskussion, die ist im Film relativ häufig so. Christopher Nolan ist ja das klassische Beispiel, wo dann gerne gesagt wird, ja, aber Stimme, die sind viel zu leise bei ihm, dass man die Leute teilweise nicht versteht. Auf der anderen Seite hat er halt, will er damit ja auch irgendwas sagen und die Leute und die Charaktere deutlich stärker in die Szene setzen. Also es ist so ein bisschen schwierige Balance, die auch so ein bisschen die Hörgewohnheiten streift. Weil klar, die Stimmen sollten klar erkennbar sein. Es gibt aber auch die Gegenbewegung, die sagt, wenn es natürlicher sein soll, dann reicht das teilweise aus, wenn du verstehst, was er sagen will, aber nicht jedes einzelne Wort oder jede einzelne Silbe verstehen musst. Weil das dann auch eher so ein bisschen Film-Sound-technisch eher anmuten soll. Also irgendwie, wenn du auf der Straße bist und da ist viel Verkehr und dann hörst du vielleicht auch nicht jede Silbe, aber du weißt, was er sagt. Ist aber nicht ganz unumstritten und gerade bei eher Gelegenheitshörspielhörern, du musst da dann deutlich stärker aufpassen, um der Szene folgen zu können. Das musst du in Kauf nehmen. Oder richtig. Musst du dir bewusst
und sein. Und es ist immer noch wichtig, gerade wenn man Geräusche einsetzt, um eben Atmosphäre und Spannung zu erzeugen. Mhm. Das sind nicht unbedingt so immer nur Schockeffekte. Ja, es könnte auch sein, dass man, wenn wir gerade bei dem Thema nochmal zu dem Thema Schritte zurückkehren, man hat zum Beispiel eine Szene, man weiß noch nicht genau, was kommt und man hört plötzlich nur ganz leise Schritte, vielleicht auf dem Teppichboden und dann ändert sich dieses Geräusch. Ja. Man hört plötzlich, sind die Geräusche nicht mehr ein Teppichboden, sondern der Teppichboden ist vielleicht nass.
Ja.
Und man weiß nicht, wo ist man da jetzt lang gegangen? Und später stellt sich dann vielleicht heraus, da kommt es wieder, also ne, ist die Story halt wichtig, man hat vielleicht im Prinzip den Tatort gefunden, da liegt jemand, der gerade quasi am Ausbluten ist und die andere Person ist da quasi ins Blut reingelatscht. Und ohne das näher erklären zu müssen, hat man das einfach hörbar gemacht. Und das sind einfach solche Details, die eben bei Geräuschen, finde ich persönlich, sehr wichtig sind. Man hätte auch einfach sagen können, oh, da liegt eine Leiche, aber ist natürlich A, nicht super spannend. B, es ist immer blöd, wenn die Protagonisten erklären, was sie machen. Ist immer saublöd.
Ne? Oh, so siehst Telefon du, die aufbauen. Tür ist offen.
Genau, oh ja.
Ich mache jetzt die Tür auf.
Genau. Also das sind wirklich Sachen, warum die Geräusche auch, also für mich auf jeden Fall, die gleiche Berechtigung haben, weil es funktioniert in dem Moment auch mal ohne Musik.
Ja.
Ne? Indem man wirklich sagt, man hat im Hintergrund eine absolute Stille und hat nur ganz partiell Geräusche, auf die man sich konzentrieren kann und die wirken dann. Und da regt man auch wieder die Imagination an, dass man anfängt zu überlegen, ja, was ist das jetzt? Ne? So, und man fängt an zu rattern und man ist auch viel mehr in dem Hörspiel drin.
Ja.
Deswegen sind Geräusche auch ultra wichtig.
Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und würde sagen, bei Geräuschen würde ich auch eher minimalistisch denken, versuche so wenig wie möglich, um so viel wie möglich auszusagen, weil du dann wirklich dich auf die Geräusche fokussierst, die wirklich für dein Hörspiel, für deine Handlung, für deine Dramaturgie wichtig sind, als Geräusche, wo du dir sagst, okay, brauche ich jetzt dieses Geräusch, um darzustellen, dass er jetzt, okay, wenn er in einer Spielhalle ist, dann sollte er irgendwelche Spielautomaten im Hintergrund piep und plopp ausgeben hören. Aber teilweise ist es eben auch nicht, ist es eben für diese Szene gerade wichtig zu illustrieren, wo er ist, oder ist es jetzt einfach nur gimmicky, um eben zu zeigen, dass er halt an so einem Ort ist. Das muss man sich halt, finde ich, immer überlegen. Und wie gesagt, weniger ist mehr. Das heißt, lieber weniger Geräusche und dafür dann eher gezielt welche, die dann auch das, was du mit deiner Geschichte erzählen willst, eben illustrieren.
Es ist auch nicht immer einfach, gerade wenn man anfängt so mit der ersten Hörspielproduktion und man möchte gerade in das Genre Horror reingehen. Dazu habe ich gleich auch noch eine kleine steile These, die mache ich aber am Ende.
Sehr gut. No hate.
Ja, dass man auch schnell überfordert ist, wenn man zu viel möchte, zu viel macht. Also ich sehe das auch immer, wenn man, man muss ja, also wenn man, wenn ich jetzt so eine Horrorgeschichte schreibe, dann ist das eine, mich auf die Dramaturgie zu konzentrieren, das ist ein eigener Part. Der nächste Part ist dann, wenn ich das Ganze vertonen möchte und wenn dann das Sounddesign noch on top kommt, das heißt, wenn ich richtig so alles zum Leben erwecken will. Dazu hat uns übrigens, muss ich noch eben erzählen, der Thomas Birker geschrieben, der auch regelmäßig unseren Podcast hört. Erstmal vielen Dank dafür.
Shoutout.
Und er hatte dazu auch seine Expertise abgegeben, was für ihn Sounddesign ist. Und er hat dann auch gesagt, ja, es ist so dieses wirklich etwas zum Leben zu erwecken. Also nicht einfach nur so Standardgeräusche, sondern wirklich, und das kann alles Mögliche sein, dass man wirklich darüber hinaus etwas zum Leben erweckt, was vorher so nicht da war. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Information. Und genauso mache ich das ja auch, wenn ich die Geschichte fertig habe, ich bin in der Szene drin und dann kommt das Sounddesign. Das Wichtigste ist, dass ich genau weiß, was passiert in dieser Szene. Wo steht was? Wer steht wo? Wer ist beteiligt und was passiert? Also man muss wirklich, je genauer man selber sich das vorstellen kann, was in dieser Szene und wie es passiert, kann man auch entsprechend das Sounddesign anpassen und wirklich exakt auf die Szene legen. Weil das ja, wenn man nur so eine grobe Ahnung hat, auch wenn du das selber geschrieben hast, also du schreibst ja in dem Skript nicht immer auf, genau welche Möbel da drin stehen, ne, wie groß der Raum ist. Das sind aber eher nur Sachen, so kleine Hinweise. Man muss sich wirklich die Szene ausdenken und wirklich genau überlegen, was passiert denn da wirklich? Und je mehr man darüber weiß, desto besser kann man auch das Sounddesign machen und desto besser, finde ich auch, kann man die Spannung erzeugen.
Ja, absolut. Absolut. Am Ende des Tages ist es ja gerade Richtung Horror auch wichtig. Und wir hatten das ja im Prinzip schon gesagt. Und das ist vielleicht nur eine Wiederholung oder eine Zuspitzung, ist eben auch davon wegzukommen, bei Horror immer auf Schockeffekte zu, sondern teilweise sind das halt die Sachen, die man auch nur leicht im Hintergrund hört, die aber so ein bisschen auch den Zuhörer überlegen lassen, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist ähnlich, was du mit der Musik machen kannst, kannst du natürlich auch mit Geräusch machen. Du kannst bestimmte Entwicklungen vorwegnehmen, die du quasi schon im Sounddesign andeutest, wenn zum Beispiel sich langsam ein Monster anschleicht. Dann kann man das im Hintergrund auch schon hören. Unsere Protagonisten haben es nur noch nicht vielleicht mitbekommen, weil sie sich gerade locker flockig unterhalten. Aber solche Sachen sind dann, gerade wenn sie der Hörer dann auch am Ende mitbekommt, natürlich nochmal besonders atmosphärisch.
Definitiv, ja. Ich glaube, da haben wir jetzt auch diese drei Themen ganz gut abgefrühstückt. Also das waren zumindest die Sachen, wo ich der Meinung bin, dass die maßgeblich an der Spannung beteiligt sind. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Meinungen dazu.
Das
Und
ist doch, warte,
ich
bevor
glaube
du.
nämlich, dass der Falk euch sagen kann, wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, dann könnt ihr die nämlich kundtun.
Nämlich Feedback, Fragen und noch viel, 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 viel mehr könnt ihr uns schreiben an podcast@ohrenbrecher.de. Und wir wissen, es ist nicht ganz einfach in unserer heutigen Welt E-Mails zu schreiben. Deswegen, wir würden uns sehr freuen, ein paar mehr Feedbacks von euch da draußen zu bekommen, weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen ja so eine Gruppen. Wie sagt man, Gruppentherapiesitzung. Wir therapieren uns Hörspiele und dementsprechend ist eure Meinung da besonders wichtig, auch wie ihr zu den Themen steht oder vielleicht sogar, ob ihr ein schönes Beispiel habt, wo ihr sagt, da hat es der Hörspielmacher aber wirklich perfekt hinbekommen. Das ist mein Lieblingshörspiel, in das ich mich reinlegen könnte. Dann schreibt uns podcast@ohrenbrecher.de.
Sehr gut, ja. Okay, und bevor wir diese Episode schließen, habe ich da noch eine steile These,
Steil.
wo du mich gerne widerlegen darfst. Das war, als du angefragt hast, ob wir dieses Thema bringen sollen, da habe ich mich auch kurz gefragt, so also Spannung muss ja nicht immer zwingend Horror sein.
Ja.
Also es kann ja alles Mögliche sein. Man kann auch, naja, bei anderen Geschichten Spannung erzeugen, Atmosphäre erzeugen, Unbehagen erzeugen. Das kann beim Drama passieren, oder bei anderen Geschichten. Und ich habe mich gefragt, aber gerade weil ich so ein bisschen so im Horror verankert bin, da habe ich einfach Bock drauf, auch mit unseren Creepy Tales, die wir mit dem Philipp zusammen gemacht haben, bin ich da ja irgendwie schon fest verankert. Und dann habe ich mich aber gefragt, ist denn Horror wirklich so ein gängiges Genre im Hörspielbereich? Ich bin da drauf gekommen, weil ich ja ab und an beim WDR mal so stöbere und mir da so die Hörspiele anhöre. Und ich muss sagen, zumindest habe ich sie nicht so offensichtlich gesehen, aber Horror findet man da eher weniger.
Also im
Und da habe ich mich gefragt,
Öffentlich-Rechtlichen
ja, ne?
würde ich dir zustimmen. Da ist wahrscheinlich Science Fiction noch deutlich verbreiteter, als es klassisch Horror ist. Beziehungsweise ich würde, das wäre mein Hot Take, Ergänzung dazu, dass das meiste Genre, was im Radio oder was im Radio stattfindet, Krimis sein dürften.
Hätte ich aus dem Bauchgefühl auch gesagt. Und dann habe ich mich gefragt, man kennt natürlich einige Horror-Hörspiele, Horror-Serien, aber trotzdem ist so auch die Masse, ist das, glaube ich, was anderes. Also ich hätte Horror schon auch eher als speziell eingestuft. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber warum ist denn das so? Warum ist die eine Horrorgeschichte oder auch Gruselgeschichte, warum ist es nicht gleichzusetzen mit, ich sag mal, mit Krimi? So. Und weiß nicht, ich überfall dich damit jetzt so ein bisschen, aber mich würde mal interessieren, was wäre denn deine Meinung dazu, wenn dir jemand sagen würde, so, nee, also Horror geht gar nicht, was wäre die Begründung?
Also mein Bauchgefühl her und der ein oder andere kriegt das hier so ein bisschen im Hintergrund mit, dass ich hier so ein paar Filme rumstehen habe und das sind im Hintergrund noch viel, viel mehr. Das heißt, ich bin sehr großer Filmfan und Fanatiker und da ist es genauso, dass in Deutschland sehr, sehr wenig Horrorfilme und generell sehr, sehr wenig Genrefilme produziert werden und ich habe das Gefühl, dass das so auch vielleicht ein bisschen deutsches Phänomen ist. Also ich würde fast meinen, weil gut, die Briten mit ihrem Doctor Who als so ein bisschen nationalen Superheld ist vielleicht da nochmal ein Beispiel. Bei den Franzosen wüsste ich es fairerweise nicht. Da ist mir seit Jules Verne wenig Fantastisches untergekommen. Wobei es da auch den einen oder anderen gibt. Ich glaube, was waren das? Die purpurnen Flüsse war ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Also die haben auch, weil es ja auch eine Romanvorlage ist, auch in der Richtung ein bisschen was. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Genre in Deutschland so ein bisschen schweren Stand hat und wir eher so die klassischen Geschichten mögen. Daran merkt man zum Beispiel auch, dass Sherlock Holmes eine wahnsinnige Omnipräsenz hat. Ich meine, überlegt euch mal, welche historische Figur hat mehr Hörspiele als Sherlock Holmes? Ich glaube, keine. Gefühlt gibt es drei oder vier aktuell laufende Sherlock Holmes-Serien und die hören ja Leute. Also ich kann mir schon vorstellen, dass deswegen kamen wir auch vorhin mit Krimi und so weiter. Das ist so vielleicht das Genre gerade im Radio, aber dass generell eben eher auch Krimi oder sowas sich dann auch im Hörspiel findet. Vielleicht noch Abenteuergeschichte, aber Science Fiction ist eher selten und Horror ist auch relativ selten, abseits unserer klassischen Horrorserien wie John Sinclair und Co.
Genau, das sind dann aber auch schon wirklich die Großen, ne?
Die,
Also
das sind die Großen, ja.
ja, also
Ja.
es gibt natürlich auch Tony Ballard und so weiter. Es gibt die
Ja.
Serien ja, ne? Also ich
Die.
sage ja nicht, die gibt es gar nicht. Aber ich habe mir nur gedacht, wenn ich mir angucke, was ich so im Regal stehen habe, und ich habe ja viel Horror, ich könnte aber jetzt, wenn ich jetzt mit gemessen an Krimi und so weiter das messen würde, hätte ich immer gesagt, ja, es ist weniger, ne? Also es ist schon weniger. Und meine Vermutung ist dann auch eher so, dass man gesagt hat, früher war Horror immer gleich Splatter, immer ultra brutal und vor allem auch immer, es hat so, ja, ich sag mal, es war billig, ne, es war nicht schön, es war nicht schön gemacht und ja, es ist einfach nicht so gut angekommen, weil es einfach so eine, ja, wie soll man das sagen? Wie soll ich das beschreiben? Mir fällt das passende Wort dafür
ein. Trashig kann man vielleicht sagen.
Ja, so einfach so ein Trash, den man sich dann vielleicht nicht geben wollte. Also, ja. Ne? Obwohl Horror ja wirklich auch intensiv sein kann und super sein kann.
Ja.
Und ich glaube, dass da eben, dass wir da immer noch so ein bisschen hinterherhängen und einfach dieses Genre noch nicht, das ist ja auch noch nicht zu Ende, ne, das Ganze. Und ich glaube, da könnte sich noch mehr entwickeln. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es noch mehr Horrorserien gäbe. Das fände ich auf jeden Fall gut. Und ich habe mich nur gefragt, ob ich mit dieser These da so falsch liege oder ob ich einfach nur eingeschränkt bin und einfach nicht genug suche. Ne? Kann ja auch sein.
Du suchst nicht genug! Ja, nein, aber ich glaube, es sei denn, wir können ja mal spaßeshalber Horror-Hörspiele sammeln, auch um mal festzustellen, weil es natürlich im Indie, also ich habe gefühlt, abseits der Großen gibt es natürlich im Independent-Bereich und im kleinen Bereich natürlich eine ganze Menge Horror. Der ging aber dann, zumindest historisch gesehen, als ich angefangen habe, mit Hörspiel zu machen, gab es ja auch schon die ein oder andere Horrorserie, die so eher aus dem Independent-Bereich kam. Von daher, ich erinnere mich da an die Anti-Demon Force, ADF, Horst Kurt und sein Team.
Ja.
Großartig. Habe ich eine Gastrolle gesprochen. Ich war im gleichen Hörspiel zu hören wie Sascha Rotermund. Da bin ich heute noch super stolz drauf. der hat da auch mitgesprochen. Aber ja, also das ist vielleicht, aber schreibt uns auch gerne, ob ihr oder wie ihr das seht und ob wir da komplett jenseits der Realität leben. Aber ich glaube schon, Abenteuer ja, Krimi auf jeden Fall, aber Horror ist eher eben abseits der ganz großen Namen eher so ein Mitläufer.
Mhm.
Vielleicht noch so Grusel geht noch, vielleicht so diese klassischen Gruselgeschichten, aber so die großen Bringer sind dann doch eher die anderen. Also deswegen, ich würde es allein festmachen an der Omnipräsenz von Sherlock Holmes. Und ja, zählt mal mit, wie viele Sherlock Holmes-Serien ihr findet, wenn ihr im Stream
sucht. Und die Ableger.
Und die Ableger. Und die Ableger der Ableger.
Ja.
Gibt es ein ganzes Story-Universum. Na gut.
Genau.
Wir verrennen uns, wir verhottaken uns. Aber dementsprechend würden wir uns riesig darüber freuen, über euren Input, weil dann können wir auch so ein bisschen die Konversation auch in die Richtung steuern, die für euch spannend ist. Aber dann sind wir schon mal wieder am Ende und ich übergebe dir das Wort, denn du sagst immer so schön.
Genau, dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele, wir sehen und wir hören uns. Bis dann.
Keep on listening. Ciao.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.